Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Tilda ist die Enkeltochter des früheren Tierarztes Amandus. Zunächst geht sie noch richtig naiv an diese Erkrankung ihres Großvaters dran. Sie sieht einen gewissen Witz da drin, so eine praktische Veranlagung. Hey, wenn man manche Sachen nicht mehr weiß, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Doch wie tragisch diese Erkrankung ist, zeigt sich, als Amandus Ehefrau Margarete stirbt und er bei der Trauerfeier eine Rede halten soll. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in dieser Szene. Til Schweiger ist wirklich ein Meister des Films. Diese Szene und ganz, ganz viele Bereiche des Films sind abartig schnell geschnitten. Ein Bild nach dem anderen, tak, 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 tak. Wenn du genau darauf achtest, ist es fast schon ein bisschen nervig. Aber ich glaube, dass dort etwas zum Ausdruck kommt, was diesen ganzen Film ausmacht. Diese vielen Facetten einer Sache. Vieles aus verschiedenen Dingen, verschiedenen Richtungen zu sehen und auch zu sehen, wie diese unterschiedlichen Personen auf das eine, was gerade geschieht, reagieren. Das macht diesen Film zu etwas ganz Besonderem und das macht es auch für die Predigt heute gar nicht so leicht, sich auf einzelne Dinge zu konzentrieren. Nico und seine Frau Sarah wird erst nach und nach bewusst, wie krank ihr Vater eigentlich ist. Und während sie das so registrieren, kommt es zu ziemlich chaotischen, ja manchmal schon fast skurrilen Szenen. Tja, in Wahrheit wirst du natürlich nicht gefragt, ob du das brauchst, was da auf sie zukommt. Honig im Kopf greift so viele spannende Aspekte auf. Und ich habe mich gefragt, wie kann man diese Aspekte wirklich zusammenfassen? Wie kann man das in einer Predigt auf den Punkt bringen? Und ich glaube, am hilfreichsten ist es, wenn man diese Fragen aufgreift, die in diesem Film auftauchen. Bei allem Humor, der in diesem Film wirklich drinsteckt, die Krankheit des Opas belastet die ganze Familie. Jeder in dieser Familie ausnahmslos hat sein Päckchen zu tragen. Und wenn man sich diesen Film so anschaut, dann ist es schon auch krass zu sehen, wie die einzelnen Leute so damit umgehen, mit dem, wo sie zu kämpfen haben. Der Film zeigt diesen unglaublichen Wert, den eine Familie darstellt. Und passend dazu habe ich eine Stelle gefunden im Galaterbrief. Dort heißt es: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und ich habe gemerkt, dieses Prinzip, das steckt in Familien wirklich drin. Und ich kann da aus eigener Erfahrung einfach berichten. In den letzten 3 Jahren ist in unserer Familie schon so einiges passiert. Und es gab, man kann sagen, Schicksalsschläge. Es gab Momente, wo Gesundheit ein Riesenthema wurde. Und wo wir als Familie wirklich auf den Prüfstand gestellt wurden. Aber so wie ich das in unserer eigenen Familie erlebt habe, so erlebe ich das in diesem Film. Eine Familie, eine Gemeinschaft und auch eine Kirche als große Familie ist in der Lage, einen Schwachen zu tragen. Wir können das. Und ich finde das so erstaunlich, einfach immer wieder auch zu sehen, wie schnell stehen wir oft da und sagen so, boah, das packe ich nicht. Aber eine Familie packt das. Eine Familie hat diese Power, auch einen schwachen Menschen, einen kranken Menschen durchzutragen. Was macht eine Familie großartig? Ich habe das selber gemerkt in der Familie und auch bei einer ganzen Reihe anderer Familien, die ich kenne und miterlebe. Ganz oft ist das so, wenn eine Erkrankung in eine Familie hineinkommt, durch eine Person, dann spielt die ganze Familie nach den Regeln dieser Person. Und das hat Vor- und das hat Nachteile. Das ist manchmal auch richtig schwierig. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was macht eine Familie so großartig? Und ich finde, das Erste, was wir da entdecken dürfen, ist der Spaßfaktor. Diese Tilda hat eine unglaubliche Art, wie sie mit dieser Erkrankung umgeht. Sie findet in all dieser Grütze, die die miteinander erleben, immer wieder etwas, was einfach spaßig ist, was humorvoll ist. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, der uns zu einer großartigen Gemeinschaft machen kann. Im Prediger 8 heißt es, darum rühme ich die Freude. Denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als zu essen, zu trinken und sich zu freuen. Das wird ihn bei seiner Mühe begleiten, das kurze Leben hindurch, das Gott ihm gegeben hat. Ich glaube, wenn wir das wirklich verinnerlichen, dann können wir auch die schwierigen Phasen und Momente unseres Lebens besser ertragen. Wenn wir diesen Spaßfaktor hochhalten. Und man braucht gar nicht immer so weit gehen, so in Richtung tragische Erkrankung oder sowas. Ich meine das auch ganz so im Alltag unserer Gemeinde. Spaßfaktor ist für uns im ICF was ganz, ganz Wichtiges. Und deshalb machen wir so Sachen wie zum Beispiel letzte Woche den United Day oder auch Leben teilen. Und Leben teilen, da ist mir was Spannendes passiert. Für die, die es nicht wissen, wir sind mit 40 Leuten hier eine Woche eingezogen und haben eine Woche das Leben miteinander verbracht. Und da kam letzte Woche einer zu mir und sagte, boah, hey Mike, ist das nicht tierisch nervig? Ist das nicht voll anstrengend? Naja, also es gibt Personen, die sind schon mal nervig. Ich zum Beispiel. Frag mal die Miri morgens früh, ich kann schon auch mal nerven. Anstrengend, natürlich ist das auch mal anstrengend. Wenn du irgendwie für andere mitdenken musst, wenn du für andere mit den Tisch decken musst und wenn du das Gefühl hast, du bist immer derjenige, der das machen muss. Natürlich ist das anstrengend. Hey, aber wisst ihr, wie hoch der Spaßfaktor war? Für mich ist dieses Leben teilen so geil einfach. Ich finde es der Hammer, wir haben so viel Fun miteinander, so eine super Zeit und beinahe alle haben nachher zu mir gesagt, hey, das war wieder wie Urlaub, bloß dass man keinen Urlaub nehmen muss. Das heißt Doppelteffekt. Der Spaßfaktor ist bei dem, was wir tun, glaube ich, ganz, ganz immens und immens wichtig. Im 1. Timotheus heißt es, den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so Unsinniges wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Das ist ein Punkt, den wir sogar in unseren Heartbeat hineingeschrieben haben. Wir genießen das Leben in der Gemeinschaft. Das, was Gott uns geschenkt hat, das dürfen wir wirklich genießen. Und ich frage mich manchmal, warum muss man uns Christen das immer wieder sagen? Hey, wenn wir keinen Grund haben, das Leben zu genießen, Freude, Spaß zu haben am Leben, Party zu machen, ja, wer denn dann? Ich glaube, wir haben wirklich einen guten Grund, das Leben in vollen Zügen zu genießen und eben nicht nur, wenn es bergauf läuft. Ich glaube, wir haben ein Fundament, das tiefer ist, als nur ein kurzer Spaßmoment. Ich glaube, es gibt einen Spaßfaktor in unserem Leben, der viel tragfähiger ist. Ich finde es ganz, ganz spannend, wenn man Leute trifft, die so 70 plus, 80 plus oder ab und zu habe ich mal das Glück, auch 90 plus Menschen kennenzulernen und zu erleben. Du merkst irgendwie, hey, die haben eine andere Einstellung zum Leben. Irgendwie haben sich Prioritäten verschoben und sie haben eine andere Wertigkeit zum Leben. Die Bibel greift das auf und spricht vor allem uns Jüngere damit an. Prediger 11, freu dich über jedes neue Jahr, das du erleben darfst, auch wenn noch viele vor dir liegen. Haben wir wirklich diese Perspektive aufs Leben, dass wir uns über jedes Jahr freuen, das vor uns liegt? Ich habe das Gefühl, ältere Menschen haben da eine andere Perspektive. Und ich habe das Gefühl, dass ich da noch viel lernen darf. Es gibt noch einen zweiten Punkt, was uns als Gemeinschaft großartig macht. Dazu schauen wir uns den nächsten Clip an. Warum fragt ein relativ kleines Kind ihren Arzt so detailliert, was Alzheimer ist? Ich meine, das ist nicht ganz so gewöhnlich, finde ich. Warum interessiert sie sich so intensiv dafür? Und die Erklärung ganz nebenbei, die er liefert, die finde ich sensationell. Also da wird unheimlich viel klar, was Mediziner oft nicht so gut ausdrücken können. Er begegnet ihr auf ihre Frage. Aber warum stellt sie diese Frage? Was motiviert sie? Ich glaube, es geht um den Schutzfaktor. Der Schutzfaktor einer Familie. Sie ist kindlich, naiv, aber nicht blöd. Sie kapiert, was der Arzt ihr erklärt. Da fällt irgendwann das letzte Buch aus dem Schrank und er weiß nichts mehr. Und sie versteht schon, was das bedeutet. Aber sie bleibt da nicht einfach stehen. Das Nächste, sie fragt, was kann ich tun? Und wisst ihr, ich glaube, das macht Familie aus. Das macht Gemeinschaft aus, das macht eine Kirche aus. Wir nehmen Anteil, wir interessieren uns. Wir wollen wissen, was mit dem anderen ist, aber nicht einfach aus Neugierde. Und wir bleiben nicht stehen, sondern wir fragen, was kann ich tun, dass es dem anderen besser geht? Die Liebe zeigen, Verständnis zeigen, Verständnis für etwas, was man nicht verstehen kann. Ihm eine Aufgabe geben. Und das bringt Tilda dazu, diese völlig verrückte Idee mit Amandus nach Venedig zu fahren. Im Prediger 4 heißt es, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Es gibt nur wenige Dinge im Leben, die man wirklich allgemeingültig von der Bühne sagen kann. Aber ich glaube, jeder von uns, ausnahmslos jeder, erlebt in seinem Leben einmal eine Krise. Und diese Krisen, die können so unterschiedlich daherkommen. Das können gesundheitliche Krisen sein. Das kann sein, dass eine Krankheit, dass ein Vorfall, dass ein Unfall irgendwie in dein Leben reinbricht und dich in eine Krise hineintreibt. Das kann eine wirtschaftliche Krise sein, finanziell. Das kann eine emotionale Krise sein. Und das kann auch eine moralische Krise sein. Vielleicht tust du etwas, was du eigentlich bereust. Du weißt gar nicht, warum du es tust, aber du tust es und du löst damit eine gewaltige Krise aus. Wie glücklich ist derjenige, der jemand an seiner Seite hat, der ihn in dieser Krise begleitet, der ihn unterstützt, der ihm hilft, der ihm weiterhilft. Aber wisst ihr, wir dürfen da nicht naiv sein. Dieses Weiterhelfen, jemand anderen wieder aufhelfen, ihn zu unterstützen, das kostet einen Preis. Ich habe mir lange überlegt, in welches Genre würde man diesen Film Honig im Kopf eigentlich reinpacken. Also ich habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt Redakteur der TV Movie wäre und man würde sagen, hey, du musst da unten in den Balken was reinschreiben, wo gehört der Film eigentlich hin? Und ich finde, so einfach ist das nicht. Der Inhalt ist definitiv dramatisch. Eine menschliche Tragödie. Und gleichzeitig hat das Ganze, so wie es Til Schweiger rüberbringt, schon etwas von einer Komödie. Und ich habe gemerkt, dieser Film, der spiegelt doch eigentlich unser komplettes Leben wider. All diese Facetten, die haben wir doch in unserem Leben auch drin. Wie oft kommt unser Alltag dramatisch daher. Du hast das Gefühl, du lebst inmitten einer Tragödie. Und wenn du genau hinschaust, dann ist es doch eher eine Komödie. Es gibt eine Szene in diesem Film, da kommen all diese Bereiche komplett übereinander. Ja, ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand den Kühlschrank gepisst hat. Das ist mir noch nicht passiert. Aber der Rest dieser Szene, da habe ich mich extrem drin wiedergefunden. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir da vielleicht ganz ähnlich geht. Diese Szene, zugegeben, sie ist skurril, aber ich glaube, sie ist unheimlich tief. Drei Fragen kamen mir in dieser Szene in den Kopf. Wie gehe ich mit Gefühlen um? In diesem Film geht es an ganz, ganz vielen Momenten darum, wie Opa Amandus mit seinen Gefühlen und der Krankheit umgeht. Das Spannende an dieser Szene ist, dass es da mal gar nicht drum geht. Es geht um Nico und Sarah. Es geht um ihre Gefühle. Man muss ein klein bisschen die Geschichte kennen, damit man die Szene verstehen kann. Nico war fremdgegangen mit seiner Arbeitskollegin. Und so als Racheakt ist dann seine Frau mit ihrem Chef ins Bett gegangen. Das meint er in dem Moment, wo er das mit dem Pitchen und so anspricht. Zwischen ihnen ist so viel passiert, aber so wenig gesprochen. Da sind so viele Gefühle noch im Raum, die nie angegangen worden sind, die aufgestaut wurden, wo es auf einmal zum Knall kommt. In Sprüche 4,23 heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Hast du einen Weg, sie zu äußern? Hast du die Motivation, sie zu äußern? In Bezug auf deinen Partner, deine Eltern, deine Kollegen, deine Gemeinde? Wie gehst du mit Gefühlen um? Das Zweite, was ich mich gefragt habe, wie gehe ich mit Konflikten um? Sarah hat so viel Angestautes, dass in dem Moment für sie eine Grenze erreicht ist und sie klatscht ihm einfach eine. Bäm, im selben Moment, oh, tut mir leid. Wie gehst du mit Konflikten um? Wie würdest du reagieren in dem Moment? Würdest du schreien, brüllen, toben, davonrennen, schlagen, schweigen? Hast du dir überhaupt schon mal Gedanken gemacht, wie du mit Konflikten umgehst? Hast du das schon mal reflektiert und dir überlegt, wow, wie würde ich reagieren, wenn ich an so einem Punkt wäre? Ich glaube, Konflikte bringen uns an unsere Grenzen. Jeder kommt irgendwann an seine Grenzen. Das Spannende ist, dass uns die Bibel lehrt, dass wir diese Grenzen verschieben können. Wir können Konflikte Jesusgemäß leben. Ich glaube, Sarah rastet deshalb so aus, weil es in ihrem Leben so viel Unversöhntes, Unvergebenes gibt. Im 2. Korinther 2 heißt es, wenn ihr vergebt, dem vergebe ich auch. Wenn ich etwas zu vergeben hatte, dann habe ich es um euretwillen vor Christus längst getan. Ich habe schon längst vergeben, bevor du darum gebeten hast. Ist das in deinem Leben auch eine Option, wenn du in Konflikte gerätst? Vergeben, bevor der andere darum bittet? Und die dritte Frage, die mich beschäftigt hat, ist, wie gehen wir mit Verlusten um? Amandus, ganz offensichtlich, verliert den Verstand. Nico verliert den Vater und seine Ehe. Sarah ihren Komfort und Tilda ihren Opa. Was sind die Dinge, die du im Moment verlierst? Wo erleidest du gerade Verlust in deinem Leben, musst dich von etwas verabschieden? In Sprüche 24 heißt es, denn der Aufrichtige mag zwar vom Unglück verfolgt werden, aber er steht immer wieder auf. Der Gottlose dagegen kommt darin um. Die Bibel ist nicht naiv. Ja, auch die Menschen, die Gott folgen, kommen in Krisen. Auch die Menschen, die Jesus als ihren Herrn anerkannt haben, geraten in Problemzeiten. Aber die Bibel macht dir hier eine Zusage. Wir werden auch wieder aufstehen. Wir haben ein Fundament, das uns hilft, wieder nach vorne zu kommen. Das sind alles super Themen, das ist super spannend. Aber in diesem Film gibt es ein Thema, das ich mir zum Schluss aufgehoben habe, dass ich das Spannendste von allem finde. Ich habe auch hier eine Bibelstelle gefunden, die das anklingen lässt. Im Psalm 71, Vers 9 heißt es, verstoße mich nicht, jetzt wo ich alt geworden bin. Verlass mich nicht, wenn meine Kräfte nun schwinden. Und ich habe mich gefragt, warum schreibt der Psalmschreiber ausgerechnet diesen Satz? Er kennt Gott. Der ist mit ihm unterwegs. Ich glaube, dass hinter dieser Aussage eine Frage steckt, die uns alle mehr oder weniger betrifft. Bin ich noch etwas wert, wenn ich nichts mehr leisten kann? Habe ich in dieser Gesellschaft noch einen Platz, wenn ich nichts dazu beitrage? Wisst ihr, und ich möchte diese Predigten hier im ICF auch benutzen, um uns als Gemeinde ganz selbstkritisch zu hinterfragen. Und ich hatte ein Erlebnis mit einer Person aus unserer Gemeinde, das mich zutiefst getroffen hat. Sie kam auf mich zu und sie sagte, ja Mike, weißt du, ihr redet immer von Mitmachgemeinde. Aber habe ich in dieser Gemeinde überhaupt einen Wert, wenn ich nichts kann? Und diese Frage hat mich zutiefst getroffen. Und ich möchte auch eine Antwort darauf geben. Ja, wir sind eine Mitmachgemeinde. Aber wir verstehen das als ein Angebot. Wir möchten dir anbieten, dass du mitmachen kannst, dass du deine Potenziale entfalten kannst, dass du darin aufblühen kannst, in dem, was dir Gott als Gabe geschenkt hat. Wir machen dir ein Angebot, aber das ist keine Voraussetzung. Diese Kultur, diese innere Haltung, die wir als Gemeinde haben, leben und pflegen, kommt in der folgenden Szene extrem gut zur Geltung. Ja, wir freuen uns, wenn du es kannst. Wir freuen uns in deinem Talent und wir freuen uns, wenn du das hier einbringst in diese Gemeinde. Aber warum machen wir das? Warum setzen wir unsere Stärken ein? Damit Schwache davon profitieren. Wir wollen unser Bestes geben, damit andere Menschen, die in diese Gemeinde kommen, vielleicht zeitweilig, vielleicht ihr Leben lang schwach sind, etwas davon haben. Wir wollen mit unserer Stärke dienen, damit wir als Gemeinschaft stark werden. Wenn du diese Frage in dir hast, darfst du sie gerne mir und uns als Kirche stellen. Aber wenn du diese Frage gegenüber Gott hast, Gott, bin ich etwas wert, auch wenn ich schwach bin? Dann hat Jesus deine Frage schon beantwortet. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass der Wert unseres Lebens vor dir nicht davon abhängig ist, was wir leisten. Dass wir nicht erst etwas bringen müssen, etwas können müssen, damit du uns als wert erachtest. Und wenn du heute in diese Kirche gekommen bist und in deinem Herzen verletzt bist, weil du das Gefühl hast, nichts wert zu sein, wenn du schwach bist, dann möchte ich mich im Namen dieser Kirche bei dir entschuldigen, dass wir dieses Gefühl haben aufkommen lassen. Aber ich möchte im Namen Jesu Heilung aussprechen. Denn dieses Gefühl in deinem Herzen kommt nicht von uns. Ich möchte Heilung aussprechen über deinem Selbstwert. Du bist in den Augen Gottes das Wertvollste, was er hat. Es gibt einen Platz in dieser Gemeinde für dich. Ob du etwas kannst oder nicht, ob du etwas leistest oder nicht, ob du bereit bist, dich einzusetzen oder nicht. Weil wir das, was Jesus Christus für dich empfindet, verkörpern möchten. Vater, und ich bete, dass wir das als Gemeinde, als Gemeinschaft immer mehr verinnerlichen. Dass wir zu einer großartigen Gemeinschaft werden. Mit einem Megaspaßfaktor. Mit einem spürbaren Schutzfaktor. Deine großartige Familie. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.